Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Der Crash von FTX, der zweitgrößten Kryptobörse der Welt, bewegt immer noch die ganze Fintech-Branche. Doch wie geht es nun weiter? Bricht Krypto komplett zusammen? Was ist schiefgelaufen und warum hat das niemand kommen sehen? Genau für diese Fragen habe ich mir zwei schlaue Köpfe eingeladen, die die Startup- und Digitalwelt seit Jahren verfolgen und prägen. Zum einen den Tech-Aktien-Experten Philipp Glöckner, der vor allem durch den populären Doppelgänger-Podcast bekannt ist. Zum anderen Fabian Spielberger, der Gründer von verschiedenen Schnäppchenportalen, darunter große Marken wie MyDeals, beschäftigt sich seit vielen Jahren tiefgehend mit der Kryptobranche. Herausgekommen ist ein sehr aufschlussreiches Gespräch über fehlende Unternehmensprüfungen, Gründermacht und die Kryptobranche nach dem FTX-Crash. Los geht's! Hallo Fabian, hallo Philipp, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Moin moin.
Hi Kaspar.
Wir hatten uns ja schon vor ein paar Wochen eigentlich verabredet, um allgemein so über die Fintech-Welt zu sprechen, und dann kam vor wenigen Tagen die große News zu FTX und dem ganzen Crash, und seitdem haben wir uns schon ein bisschen ausgetauscht und es ist ja wahnsinnig viel passiert und es gibt in der Szene eigentlich im Moment nur dieses eine Thema. Darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen und was eigentlich die Folgen für die ganze Fintech- und Kryptowelt sein wird. Und genau, Fabian, du hast mir vor einigen Jahren von FTX mal erzählt, ne? Das muss ich jetzt nochmal rausholen. meintest damals so, Sam Bankman-Fried, also der Gründer, was für ein krasser Typ. Wie sehr hat dich das eigentlich überrascht, dass jetzt rauskommt, dass er Kundengelder verzockt hat und offenbar auch ja höchst kriminell war?
Also es ist unglaublich. Also für mich war es sozusagen das nächste WizKid und wurde auch überall so wahrgenommen. Hat man ja auch dementsprechend gesehen. Und das ist ja sozusagen auch tatsächlich der zweite Strike, sein privates Family Office, Alameda Research und der andere Teilnehmer, der schon ein bisschen vorher in diesem Crypto-Crash untergegangen ist, Three Arrows Capital, waren einfach die letzten 3 Jahre immer in den Trader Leaderboards in den Top 5 jeden einzelnen Monat. Also die waren wie untouchable, absolute Kingmakers. Dementsprechend hat es mich schon extrem überrascht, speziell, weil Sam Bankman-Fried ja auch noch so stark auf die Regulierung gepocht hat, dass man immer dachte, er ist eigentlich der Saubere in der Branche. Das ist schon...
Der Seriöse unter den Unseriösen.
Ja, das ist schon wirklich, wirklich unglaublich und crazy und total vertrauenserschütternd für die komplette Industrie, würde ich sagen.
Ja. Philipp, wie hat dich das überrascht?
Mich hat es schon überrascht. Also ich würde jetzt niemals sagen, das war für mich vorhersehbar. Dazu verstehe ich auch zu wenig von Krypto. Was ich aber auch falsch finde, ist das jetzt irgendwie als Black Swan Event oder so zu bezeichnen. Also wie gesagt, ich will nicht insinuieren, dass ich das vorausgesehen habe oder dass es einfach war, das vorauszusehen. Aber es gibt ja schon immer so mal wieder Merkmale, wo man zumindest ein Risiko hätte. Also Black Swan Event würde ja heißen, es ist unvorhersehbar, rechnerisch unwahrscheinlich und dann vom Effekt halt riesig. Vom Effekt riesig ist es wahrscheinlich, dass es jetzt ein vollkommen zu vernachlässigendes Risiko war. Da bin ich mir nicht so sicher. Ne? Also es gibt so viel, also dass da keine sinnvolle Compliance-Struktur gibt, dass so eine Firma von dem Ausmaß niemanden in so einer Position wie CFO oder so offensichtlich hatte. Das allein
auch kein in Anführungszeichen quote-unquote Erwachsenen in dem Unternehmen.
Genau, das ist irgendwie aus einer Kommune, wo alle miteinander
unter 30
in Bahamas haben geführt wird, dass es kein Board of Directors, keine Oversight gibt. Dass allein der Umstand, dass dein größter Konkurrent so viel noch an deiner, also dass du in so eine Erpressbarkeit kommst, weil dein größter Konkurrent so viel erhältst, das sind eigentlich alles Probleme, die bei einer vernünftigen Due Diligence hätten eigentlich auffallen müssen. Und sagen, einerseits wurde er natürlich so ein bisschen als Heiland gesehen, auch weil er viele andere Firmen gerettet hat in der letzten Krise nach dem Fallout von Three Arrows Capital. Gleichzeitig hat er im Nachhinein es wahrscheinlich nur gemacht, weil er wusste, dass durch den Fallout er eventuell mit umkippen würde. Und die Rettung war wahrscheinlich eher das Ökosystem zu retten und damit auch seine eigene Company.
Tatsächlich gehen ja jetzt Gerüchte rum, dass es ihm wahrscheinlich eher um die Kundengelder ging, die teilweise noch in diesen Plattformen waren, die halt nicht getoucht waren, dass er die halt auch trotzdem weiterverwenden konnte. Ja. Und so sozusagen, keine Ahnung, Cents auf den Dollar zahlt. Also noch verrückter am Ende des Tages. Ja. Also noch krimineller.
Das ist schon genau. Sicherlich hat niemand damit gerechnet, aber es war jetzt auch nicht so, dass es
nicht er. Also irgendjemand oder viele kann man sich absolut vorstellen, aber ausgerechnet die, das war schon ungewöhnlich, weil sie auch so wahnsinnig viel eigentlich nachvollziehbar on-chain mit dem Hedgefonds Geld verdient haben. Also die große Frage ist wirklich, was hat er mit dem Geld gemacht? Wie kann man so viel Geld verbrennen? Also es ist also auf 100.
Ja. Das habe ich mich halt auch gefragt. Also wo, normalerweise an der Börse ist ja so, wenn jemand ganz viel Geld verliert, hat jemand anderes es gewonnen. So, das verstehe ich jetzt bei Krypto zum Beispiel nicht. Sozusagen, wo ist das Geld? Also kannst du das da rausziffern, irgendwie rausleiten aus dem System? Kriegst du es irgendwo wieder umgetauscht so schnell in der Masse, ohne irgendwie Aufmerksamkeit zu erwägen? Oder wo ist die Gegenseite, die jetzt davon profitiert? Oder ist es einfach eine riesige Bilanzverkürzung sozusagen, wo alles implodiert?
Ja, also super viel Geld wurde ja sozusagen aus dem Nichts gedruckt auf jeden Fall. Also die haben ja wahnsinnig viel Yield Farming gemacht. Da gibt's auch ein lustiges Interview mit dem CEO von Alameda Research, der Caroline Ellison, wie sie sich darüber in Anführungszeichen sozusagen lustig macht, dass sie jetzt irgendwelche Food Coins farmt. Also weil die haben dann immer so lustige Namen wie Yum oder Sushi oder allen möglichen anderen Kram. Und ja, aber die Frage ist dann trotzdem, ja, da kann man sicherlich ein paar hundert Millionen verlieren, aber wo sind denn Milliarden hin?
Das ist übrigens natürlich auch ein weiteres Merkmal, so die Renditeversprechen in den teilweise in DeFi-Services und so. Auch das ist ja was, wo im Nachhinein sich fast immer rausstellt, wenn jemand dir irgendwie mehr als 15% Rendite oder mehr als Marktrendite verspricht, dass es entweder ein Ponzi-Scheme ist oder einfach auf viel zu viel Risiko gefahren wird, was hier wahrscheinlich der Fall ist. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist, dass er sich einfach verzockt hat und nicht, dass er jetzt wirklich große Mengen an Geld irgendwie da rausgeschliffen hat.
Also meine eine These ist ja, dass Alameda Research, die ja stark als Market Maker aufgetreten sind auf der eigenen Plattform, dass sie einfach auch einen schlechten Job über die Jahre gemacht haben, das Ganze nicht so profitabel war, wie es quasi nach außen kommuniziert wurde.
Aber das ist ja eigentlich unmöglich. Also weil ja Frontrunning im Prinzip erlaubt ist. Und wenn du die Orders kennst, dann kannst du schon, also wenn du schon weißt, jemand will zu dem Preis kaufen, dann kannst du oder verkaufen, du kannst ja schon die ganzen Trades vorwegnehmen. Und die haben das auf jeden Fall gemacht. Und das war auch, it's frowned upon, aber es war halt in Krypto nicht verboten und das machen. Den Access haben viele von Market Makern und FTX auf der zweitgrößten Börse nach Binance hätte es eigentlich so viel Volumen zum Geldverdienen gegeben, zum seriösen Geldverdienen, dass das alles gar nicht nötig gewesen wäre. Das macht's für mich so unverständlich, weil für mich war klar, die Typen drucken Geld so viel, dass man gar nicht weiß, wohin damit.
Durch die Werbeausgaben haben sie natürlich auch den Eindruck erweckt, sie wissen gar nicht, wohin mit dem Geld. Ja. Stadien benannt haben, ganze Ligen, Sponsoren, Teams, Formel-1-Teams und so weiter. Dann steht natürlich mehr und mehr der Eindruck, dass man gar nicht wüsste, oder dass es so profitabel ist auch, dass man gar nicht wüsste, wohin mit dem Geld.
Ja.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Wenn man jetzt mal so ein bisschen rauszoomt, was wird aus eurer Sicht dieser Fall für Folgen haben? Ich meine, das ist in den kleinsten Details nicht absehbar, wie was verbunden ist. Betrifft es jetzt noch andere Börsen? Wenn man sich so die Branche strukturell mal anguckt, wie wird sich die Kryptowelt aus eurer Sicht in Zukunft verändern?
Also das Erste, was mal passiert ist, dass die ganzen Projekte, in denen FTX oder Sam Bankman-Fried investiert war, dass die einen wahnsinnigen Selldruck erfahren werden, weil die Coins, die die halten, müssen liquidiert werden. Das können,
also ist Teil der Insolvenzmasse.
Genau, das werden viele der Projekte nicht aushalten können, weil es da nicht genug Buy-Side für gibt. Das wird problematisch. Dann gibt's ebenfalls anscheinend auch teilweise bestätigte Gerüchte, dass viele von den Krypto-Investments, die FTX gemacht hat, war eine der Investmentbedingungen, dass FTX der Custodian werden soll für die Projekte. Das heißt, dass FTX das Geld oder das Kryptogeld für diese Projekte verwahrt. Am Ende des Tages sagt, okay, ich gebe dir 10 Millionen, aber dafür musst du die Kohle bei mir halten. Und jetzt wissen wir, die Kohle hat er dann einfach weiter benutzt. Das heißt, viele von den Projekten werden noch nicht mal auf ihre Coins mehr zugreifen können.
Das heißt eventuell, dass alles, was er gekauft hat oder sich beteiligt hat, er mehr oder weniger das Geld zurückbekommen hat. Ne?
Ja.
Wenn du, also du in FTX Capital oder wie auch immer, also es gibt ja 77 Firmen in diesen Holdings.
137.
137, das ist ja jetzt jeden Tag mehr. Also das war ja in dem Insolvenzantrag, war das,
genau.
Wo hier auch die CM Equity und Digital Assets AG in Schweiz, die ja auch diese Securities-Token machen, also Aktien verbriefen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die insolvent sind, aber die waren zumindest in diesem Org-Chart drin. Ob das die dann, inwieweit die das betrifft, muss man dann schauen. Wenn er irgendwo investiert hat, dann hat er wahrscheinlich gewusst, ich investiere jetzt, dann kriege ich deren gesamte Guthaben.
Wahrscheinlich sogar mehr.
Genau, kriege ich die auf die FTX-Börse, hole mir das dann mit Alameda wieder raus. Also hätte er über die Hälfte quasi der Assets im Nachhinein offenbar rausgeholt von Alameda. Das heißt, er hat eigentlich ein Riesenkartenhaus aufgebaut. Und so konnte er, also das ist ja das andere, wo man sich hätte fragen müssen, ist seine Rettungsaktion, damit hat er ja massiv in fallende Messer gegriffen eigentlich. Ne? Also warum, wenn die ganze Kryptobörse zu der Zeit so stark runterging und alle gestorben sind, nachdem Three Arrows und Voyager und Luna und so weiter. Warum geht es einem so gut, dass er alle kaufen kann? Wenn die gesamte Kryptoindustrie so ist, sie richtig, also entweder hätte er shorten müssen alle Coins und so der beste Trader sein.
Was tatsächlich auch gemacht hat, teilweise.
Genau, was wahrscheinlich alle Player vielleicht so, also es wird ja auch Binance jetzt vorgeworfen, die sagen, dementieren das, aber denen wird auch vorgeworfen, dass sie es genutzt haben, um zu shorten. Aber genau, da hätte man sich fragen können, wie kann eigentlich einer alle retten, wenn es allen, wenn es ihm selber schlecht gehen sollte. Und ich meine, die Antwort kann halt sein, er wusste, er kriegt sein Investment mehr oder weniger als Custodies wieder zurück.
Sozusagen sogar als, mehr als das Investment von den allen anderen.
Genau, er kriegt sogar von den Ursprungsinvestoren Kundeneinlagen eventuell noch mit dazu und kann die dann weiter veruntreuen. Und deswegen, also er hat ja zwischendurch den Eindruck erweckt, er hätte da nur ein paar Konten falsch gelabelt in der Buchhaltung.
Das ist so geil.
So ungefähr. Und also ich glaube, das. Also es ist jetzt zu früh, um da Leute schuldig zu sprechen, aber es sieht viel mehr so aus, als gäbe es dann Plan. Er hat mit Absicht eine Backdoor programmiert, wo er, ohne dass jemandem auffällt und das neu geprüft wird, Mittel entwenden konnte. Also sofern er schuldig gesprochen wird, ich glaube, dann ist der Vorsatz relativ klar zu erkennen heute. Ne? Also ich, im Nachhinein ist mal einfach zu sagen. Aber
also den absoluten Wahnsinn eigentlich, als ich dieses Org-Chart gesehen habe, Ich konnte es nicht fassen. Also ist ja klar, dass eine große Firma, die Milliarden macht, mehr als 100 Firmen hat. Das ist ja okay. Aber das ist absolutes Mess. Ja? Normalerweise muss das wie eine Pyramide sein. Und oben muss es eine Gesellschaft geben. Und daran müssen dann auch die Investoren sozusagen beteiligt sein, dass es da sozusagen keinen Conflict of Interest gibt. Das ist überhaupt nicht so. Die Investoren, also Sequoia und Co., die sitzen irgendwo so da in der Mitte drin, haben die da einmal 11%. Und dann gibt's 100 Millionen andere Firmen, wo Sam Bankman-Fried alleine drin ist, teilweise noch mit seinem CTO, teilweise ganz unterschiedlich. Und dann gibt's von allen diesen Firmen, also gezählt habe ich, ich weiß gar nicht mehr, 8, 9, 10 Intercompany-Verträge, die hätte man alle bis ins Detail prüfen müssen, weil das ist ja absoluter Conflict of Interest. Und dann steht da noch, dann stehen da wirklich schlimme Sachen, was die als Intercompany Charges machen, die eigentlich zum Kerngeschäft von FTX gehören sollten, die anscheinend in einer anderen Firma sind, worüber die FTX chargen und die Kohle rausziehen. Also das ist, wirklich ein Meisterstück von problematischer Corporate Governance, würde ich sagen. Und Chamas vom All-In-Podcast hat jetzt auch gestern oder vorgestern, oder nee, am Wochenende erzählt, dass er wohl auch das Pitch-Deck damals hatte. Und dann irgendwie so 3-4 Sachen gesagt hatte. Eins davon war ja, das Org-Chart muss aufgeräumt werden.
Und das ist ein Board.
Und er wartet ein Board, genau. Und dann die Antwort war, go fuck yourself. Okay.
Ja. Weiß ich nicht, ob der sozusagen die moralische Höhe
als Beurteilen. Aber er weiß sehr gut, was man eigentlich bräuchte, sozusagen.
Um besser zu betrügen. Es hat jemand auch den als Vergleich so zum Zeitpunkt der Liquidierung den Lehman-Org-Chart. Und da waren nur 20 Firmen drin. Ne? Also ein riesen Milliardenkonzern wie Lehman Brothers. Also und auch eine Bank, auch unter vielen verschiedenen Legislations oder Jurisdiktionen, genau. Die brauchten dafür ganze 20 Firmen. Also schon sehr, sehr außergewöhnlich.
Ich meine, genau bei der Frage kann man sich ja fragen, warum Sequoia und die ganzen Top-VCs das nicht näher geprüft haben. Weil wenn man sich die vergangenen Skandale anguckt, zum Beispiel WeWork oder Theranos, war es ja eigentlich so, dass da die Top-VCs gar nicht drin waren. Mhm, ja. Und dieser Fall ist jetzt ja so besonders, weil einfach eigentlich alle top-amerikanischen VCs dann geglaubt haben, dann investiert haben, jetzt teilweise sich teilweise dafür gefeiert haben, dass sie da irgendwie, dass Sam ihn da gepitcht hat und parallel irgendwie League of Legends gespielt hat. Inwiefern tragen die im Grunde genommen auch eine Teilschuld aus eurer Sicht?
Auch da die Series B hat ja zum Beispiel bewusst auf der Summe von 420 Millionen, 69 geraced mit genau 69 Investoren. Das sind ja wie diese zwei Zahlen, die Elon Musk auch sehr gerne nutzt, weil sie irgendwie so diesen Meme-Charakter haben. Auch da hätte man sich fragen können, ob jemand, der sagen, dieses ganze Finanzsystem oder VC-System nur als einen Joke sieht, offenbar und versucht, irgendwelche Runden so lustig wie möglich zu gestalten, ob das nicht aufwendig ist. Aber ja, die haben bei der Due Diligence halt offensichtlich keine gemacht, obwohl sie natürlich...
Let's be honest, wir wissen es, es wurde keine gemacht.
Ja.
Weil wenn eine gemacht worden wäre...
Dann hättest du es nicht unterzeichnen können.
Ja, ja. Auch, also ich glaube auch, ich liebe Startup-Kultur, ich liebe verrückte Dinge tun, wahnsinnig sein. Aber A, das ist eine Bank. Und B, wenn die hunderte von Millionen, ist vielleicht schon mal nicht schlecht, wenn irgendjemand mal mit ein bisschen Erfahrung in dem Unternehmen ist. Also, dass da auch niemand gedrängt hat, zu sagen, ja komm, jetzt hire mal einen CFO, der schon mal, weiß ich nicht, 1-2 Banken von innen gesehen hat.
Genau, das ist zum Beispiel komisch, weil irgendwann brauchen ja auch die VCs oder deren LPs wollen ja irgendwann ihre Shares oder sagen ihre Distributions, das Geld zurückbekommen. Wenn du weißt, dein Geld liegt irgendwie auf Antigua, Barbados, Gibraltar, also in jeder Jurisdiktion, Zypern, wo du eigentlich eventuell kein Geld haben möchtest oder wo es nicht einfach wird, irgendwann sagen das Geld zurückzubekommen. Also die Firma war ja weit davon, irgendwie IPO-ready zu sein. Also entweder dachten sie, sie können irgendwie auch über FTT, also über die Währung oder was weiß ich, oder irgendeine andere Art von Anteilen das Geld daraus ziehen. Also ich finde es, ich meine, es war halt FOMO offenbar, ne, dass sie dachten, es kommen nur die Besten rein und deswegen haben wir nicht die Zeit zu prüfen. Und die Zeit war ja auch so, ne? Es
ja.
Ist jetzt nicht nur da der Fall gewesen, aber da war es jetzt schon besonders fragwürdig zu sagen, wir wollen das gar nicht wissen, weil offenbar haben es ja ein paar Leute zumindest gecheckt, dass der Org-Chart, die Firmengeflechte nicht ganz normal sind und dass keinerlei Oversight und Überwachung es da gab.
Ja.
Aber wird sich das denn aus eurer Sicht ändern? Wird das ein Warnruf sein oder wird das am Ende, genau wie bei WeWeb, wo es so ein paar Monate irgendwie Gesprächsthema war und dann am Ende genauso weitergegangen ist wie vorher?
Ich glaube schon, dass das so ein bisschen an dem Ruf der Top-VCs, also dass die Top-VCs im letzten 2 Jahren einiges dafür getan haben, ihren Ruf zu ruinieren. Auch, ja. Auch Andreessen Horowitz, dadurch, dass sie teilweise sich sehr schnell ihre Investments wieder rausgeholt haben, gerade aus Krypto-Projekten und damit also regelmäßig sagen das Geld die Haftung bei Retail-Anlegern gelassen haben. Und ich glaube, das kann eigentlich nicht gut für den Ruf sein, weil mehr und mehr der Eindruck entsteht, dass sie auch nur sehr, sehr opportunistisch investiert haben, ohne irgendwelche Checks and Balances. Und dann versucht haben, so ein bisschen an dem Boom zu profitieren, indem sie sehr schnell auch ihr Geld wieder rausgeholt haben. Und dabei auch sehr intransparent waren oft, so mit ihren eigenen LPs, aber auch mit der Öffentlichkeit.
Ja, ich glaube auch, dass die große Frage sozusagen am Ende des Tages, so die Performance würdigt alle Mittel sozusagen. Wie gut jetzt die Performance in den nächsten Jahren aussehen wird, das ist sicherlich fraglich und dann werden wahrscheinlich mehr Fragen gestellt werden in Zukunft, würde ich mal vermuten. Aber ich denke nicht, dass das grundsätzlich dieses Konzept ändert, weil es ist immer noch in Anführungszeichen zu viel Geld im Markt, zu viele VCs mit zu großen Fonds, wo natürlich Assets under Management, die Management Fee, schon sehr, sehr, sehr profitables, einträgliches Business ist. Und der Carry, das i-Tüpfelchen, das i-Tüpfelchen on top sozusagen ist, ja. Und das ist, glaube ich, solange wir in der Situation sind, kämpfen natürlich alle um die Investments. Und wenn du halt mehrere Termsheets auf den Tisch hast, dann nehmen die Founder halt das, was für sie am allerbesten ist. Und solange sich die Situation wahrscheinlich nicht ändert, wird das wahrscheinlich ziemlich schwer, fürchte ich.
Ich meine, man sieht jetzt ja an Meta, also Facebook, dass so eine Machtkonzentration auch längerfristig irgendwann schädlich ist für ein Unternehmen. Da könnte man ja als VC auch sagen, so ist das noch der Gründerinnen und Gründer über alles, ist das noch der Weg für eine langfristig erfolgreiche Firma?
Ja, ist schwer, würde ich sagen. Also ich glaube schon daran, dass es das so ein bisschen, ich sag mal, die in Anführungszeichen gute Diktatur schon um halt unpopuläre Entscheidungen, die aber langfristig gut und wichtig sind, durchzutreiben. Und man mag jetzt von Mark Zuckerberg halten, was man will, aber wenn das Unternehmen halt, also wenn es einfach klappt mit dem Metaverse, dann wird er halt wieder als Genie gefeiert. Aber das würde auf jeden Fall kein anderer so in der Konsequenz machen, weil das ist, also es würde gar nicht funktionieren, würde ich jetzt mal sagen, als Angestellter, in Anführungszeichen Angestellter oder eingesetzter CEO, so eine Entscheidung mit so großer Tragweite, mit so viel Kapitaleinsatz über so viele Jahre durchzupressen.
Frage ist, ob du das als Retail-Investor oder überhaupt als Investor in Public Stocks halt mittragen willst. Ne? Ja. Also ob du das. Ich glaube, strategisch gibt's, also wenn er will, dass es Facebook in 20 Jahren noch gibt, dann ist es die einzige Wette, die er machen kann. Gerade. Ja. Also er braucht eine Hardware-Plattform und eine nächste Plattform, in der er nicht wieder von Apple und Google abhängig ist. Andererseits ist das für normale Investoren extrem unattraktiv bei einem relativ schlechten Erwartungswert. Wenn das klappt, wird es ganz großartig und es ist noch viel zu früh, das einzuschätzen natürlich. Ja. Aber das heißt, eigentlich muss jetzt viele Jahre auf Gewinne verzichten und hoffen, dass er richtig liegt.
Ja.
Und ganz ähnlich ist es, glaube ich, bei Tesla und Elon Musk gerade. Hätte der ein Board, würden die ihm solche Späße, glaube ich, auch nicht erlauben, sondern der behandelt seine Tesla-Shareholder ja gerade so wie seine Ex-Frau. Ne? Also er ist viel zu wenig mit Tesla beschäftigt. Der verkauft die Aktien in den Markt, drückt die Kurse selber. Das hilft denen jetzt auch nicht.
Zieht da Programmierer ab, die jetzt auf Twitter...
Das ist genau, veruntreut Ressourcen eigentlich. Ne?
Also das ist richtig verrückt.
Ich als Aufsichtsrat, so müsste so mein CEO irgendwie die Leviten lesen, wenn der sowas machen würde. Aber all diese Regularien oder Checks and Balances gibt's halt offenbar da gar nicht. Und ich glaube, es wird jetzt so ein bisschen die Zeit sein, wo man sieht, war das jetzt der Zenit sozusagen dieser Gründermythen und dass man diesen Wunderkindern alles erlauben muss, weil die werden es schon richten. Oder so, wenn sie am Ende wieder recht haben. Das würde ich sagen. Ich glaube, zu früh, das einzuschätzen. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, das wird wahrscheinlich jetzt die Epoche sein, wo sich das zeigt.
Wobei, also die Unternehmen sind ja auch speziell, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, wettet man da auf den Gründer und nicht auf das Unternehmen. Also speziell der Retail-Investor, aber auch die Institutionals, die setzen auf Elon oder die setzen auf Mark und weniger auf das Unternehmen.
Bei Tesla bin ich dabei. Ich glaube, bei Facebook gab es schon Leute, die ganz rational das aus Value-Gesichtspunkten zuletzt gekauft haben. Das ist dann aber eine Value-Trap geworden, weil sie verkannt haben, dass dem Gründer Value und Cashflows einfach komplett
egal sind. Ja. Absolut. Ja. Aber muss es ihm ja auch sein. Also sonst funktioniert es halt nicht in der Form. Also Elon ist vielleicht in einer etwas angenehmeren Situation, dass gar niemand auch nur annähernd über, ich sag mal, normale Faktoren die Unternehmensbewertung auch nur anfangen kann zu berechnen. Ich meine, bin ja auch immer in so einer ähnlichen Situation, wenn ich irgendwelche VC-funded Companies sehe, wo ich mir denke, wie ist diese Bewertung zustande gekommen? Kann auf jeden Fall kein EBIT-Multiple sein. Aber wenn erstmal Realität geschaffen ist, wenn die Unternehmen Profite machen, dann kannst du nicht mehr so groß träumen. Also auf einmal wollen die Leute nicht mehr so groß träumen.
Wenn man jetzt nochmal auf die ganze Krypto-Welt zurückkommt, zeigt ja irgendwie der Fall FTX, steht ja auch für was Größeres, dass sozusagen dieses Versprechen von Transparenz, keiner Machtkonzentration unmanipulierbaren Systemen, dass das in diesem prominenten Fall halt alles nicht der Fall war. Inwiefern wird das quasi die ganze Kryptoszene auch in ihren Grundfesten erschüttern aus eurer Sicht?
Brutal. Also Binance wird jetzt eine Marktmacht von 80-90% haben. Es gibt keinen Proof of Funds von Binance. Am Ende des Tages sind wir in einer sehr ähnlichen Situation wie bei FTX. Man vertraut da drauf. Ah, die drucken das Geld ohne Ende. Die haben es doch gar nicht nötig zu betrügen. Aber also aktuell gibt es sozusagen eigentlich von außen gesehen keinen Unterschied zwischen den Börsen, also speziell zwischen den unregulierten Börsen. Amerika mit Kraken und Coinbase ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Aber zwischen denen, die nicht in den USA sind, ist schon problematisch. Und ich hoffe schon, dass mehr Leute jetzt dann auch den Vorteil von klarer, also von beispielsweise Bitcoin oder so sehen, dass es eben unabhängig von einer Person ist, unabhängig vom Unternehmen oder unabhängiger. Ja, aber nichtsdestotrotz wird es natürlich das Vertrauen brutal erschüttern und es wird Jahre so gehen. Also ich glaube, wir sind 2-3 Jahre Minimum zurückgeworfen worden.
Das heißt, dass Binance jetzt ein paar Adressen sagen, veröffentlicht, wo ihre Funds angeblich drauflegen, das schafft bei dir jetzt noch kein Vertrauen?
Oder? Das ist schon mal gut, genau. Also das ist schon mal das absolute Mindeste eigentlich, der Proof of Funds, darzustellen, okay, wie hoch sind die Kundeneinlagen und auf welchen Cold Wallets liegen diese Kundeneinlagen? Darf man noch nicht an die falsche Adresse schicken. Natürlich wird es dadurch auch extrem transparent sozusagen, wo, also bei Crypto.com haben wir uns ja gegenseitig zugeschrieben, dass sie da einfach mal 20% Schieber, also das wiederum zieht dann Vertrauen wieder weg, dann hast du so einen gewissen Bankrun, was ich momentan auch wirklich nur jedem empfehlen kann. Sein Geld beim Crypto-Exchange liegen zu lassen, ist das falsch. Also Cold Wallet besorgen, selber Custodian sozusagen zu sein, das ist auf jeden Fall...
Die Cold Wallet-Hersteller sind auf jeden Fall die Profiteure. Ne? Scott Galloway meinte es, und der ist ja bei Ledger irgendwie so geringfügig beteiligt, und meinte Ledger, also so ein Cold Hardware-Wallet, die haben Rekordnachfrage gerade, weil die Leute jetzt endlich checken, dass es wirklich schlau ist, das auf ein Hardware Ledger zu tun. Aber ich meine, prinzipiell glaube ich, kurzfristig ist das Einzige, was jetzt helfen kann, ist halt wirklich so Radical Transparency. Also dass man, ich glaube, CryptoKraken.com hat es gemacht.
Kraken macht es schon relativ glaubwürdig. Seit 2014. Die haben ja auch damals, also der erste richtige Crash war ja die Mt. Gox, also die erste große Börse, wo es eigentlich nur eine gab, die imploded ist sozusagen. Die wurde dann später von Kraken übernommen. Und die haben dann das schon relativ sozusagen Transparenz ziemlich tief reingeschrieben. Coinbase ist natürlich börsennotiert, dementsprechend komplett anders reguliert als alle anderen Anbieter. Wer macht's noch? Genau, Crypto.com hat's jetzt versucht. Allerdings gibt's da...
ein bisschen zögerlich.
Da gibt's auch so ein bisschen kritische Nachfragen. Das ist dann auch schwierig, da muss es schon wirklich vollständig und komplett sein, wenn man sowas macht, dass es nicht eher noch ins Gegenteil.
Ja, genau, das ist kompliziert, also, wenn man so mit der Halbwahrheit-Salami-Taktik kommt. Aber der CEO heißt Marshall, glaube ich, da kann nichts schief gehen. Und ich glaube, langfristig gibt es halt auch einen riesen Zielkonflikt. Also ich bin total bei Fabian, dass das den Markt 2-3 Jahre zurückwirft. Und ich glaube, jetzt der Markt jetzt so mittelfristig erstmal wieder nur aus so Hardcore-Believern bestehen wird wahrscheinlich. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass sobald es wieder Mass Adoption gibt, dann, also es ist halt sehr schwer, sagen, die breite Masse an Usern irgendwie so auf dem ganz puristischen Krypto-Konzept onzuboarden. Das heißt, am Ende willst du wieder irgendwie Software-Wallets oder Börsen haben, wo deine Coins liegen. Und sobald das passiert, hast du aber A, wieder die Zentralisierung, ne? Also Binance, das beste Beispiel, die jetzt dem Markt gehört quasi, die jetzt einen Recovery-Fonds aufgelegt haben mit 1 Milliarde, um Projekte zu retten, wo man sich auch fragen muss, retten sie jetzt sich selbst oder retten sie die kleinen Leute mit dem Recovery-Fonds? Also entweder hast du eben so das das pure Prinzip von Krypto und Dezentralisierung. Dann wird es aber niemals zum Massenmarkt, glaube ich. Oder du hast wieder einen Massenmarkt, dann hast du aber so diese schnell wachsenden Player wie FTX und Crypto.com, wo, glaube ich, auch eher Kartenhäuser gebaut werden, die dann auch schnell zusammenbrechen könnten.
Aber warum schaffen es die großen, seriösen, in Anführungsstrichen, wie Coinbase, dann nicht da mehr auf sich zu vereinen? Wenn man sagen würde, okay, das ist eigentlich das allein oder die Unterscheidung zu jemandem wie Binance, das reguliertes Umfeld.
Gier. Ja. Also ganz klar die Gier. Der einzige Grund, warum du auf Binance oder FTX oder der Hauptgrund, warum du auf Binance oder FTX bist, ist, weil da die ganzen kleinen Shitcoins sind, wo du dir noch 10.000x oder 100.000x erhoffst, die in der Regel eben nicht bei Coinbase oder Kraken gelistet sind.
Oder vielleicht auch als Geld ist, was du nirgendwo mehr legal anlegen kannst. Also das
ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Ist, die keinen Zugang zu so regulierten Börsen und Banken haben.
Und dann hast du natürlich auch noch
KYC müssen jetzt ja alle machen, also sozusagen Know Your Customer Identifizierung der Nutzer.
Ja, wobei, also ich, wenn ich das richtig verstanden hatte, halt zumindest bei FTX das mit für amerikanische Staatsbürger mit VPN einfach ins Ausland zu setzen, wohl relativ okay funktioniert.
Bei Binance weiß niemand, glaube ich, wo die Jurisdiktion ist, unter der sie sich befinden, weil es, ich glaube, keinen offiziellen Firmensitz gibt oder so. Oder, ich verstehe es besser, aber.
Nee, jetzt ist es zumindest ziemlich schwer zu verstehen, wo am Ende des Tages die oberste Gesellschaft sozusagen sitzt.
Aber glaubt ihr denn, dass es jetzt da so einen krassen Regulierungsschub gibt? Das wird ja von vielen schon irgendwie prognostiziert. Glaubt ihr, dass sich dadurch was heilen lässt, in Anführungsstrichen?
Ja, klar. Also, dass Kundengelder genutzt werden. Ich meine, in der normalen Bankenwelt ist es ja nun mal erlaubt, sozusagen. Du musst ja nicht halt deine kompletten Kundengelder vorhalten. Aber bei so einem Produkt würde ich das schon eigentlich erwarten, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, sozusagen in der Bankenwelt ist es erlaubt, aber bei Börsen ist ja quasi
korrekt. Die sind Kundengelder, einfach Besitz der Kunden. Und so sollte es natürlich auch sein. Ich weiß nicht, die Regulierung ist halt immer, die Schwierigkeit ist halt immer zu langsam eigentlich. Hakt immer hinterher, dann versuchen sie immer wieder drum herum zu gehen. Viele wollten auch unbedingt immer Leverage benutzen, sicherlich auch einer der Gründe, warum FTX so extrem populär war, wenn sehr hohen Möglichkeiten, sehr hohen Hebel, teilweise bis zu 100x anzusetzen. Ja, also schwer zu sagen.
Gefahr ist sicherlich, dass Banken das jetzt auch so ein bisschen kaputt regulieren, ne? Also dass sie dafür sorgen, dass man letztlich nur noch über Banken oder bankähnliche Finanzinstitute überhaupt noch Kryptos handeln kann.
Und dann hast du wieder die alte Kostenstruktur.
Genau. Dann vereinnahmen die quasi hohe Margen, höchstwahrscheinlich hohe Handelsgebühren, und sagen, es gibt jetzt nur noch einen illegalen Weg zu handeln. Und wenn du es legal machen willst, dann ist Coinbase schon der niedrigste Standard.
Ja. Und die Angst vor DeFi ist halt riesig, muss also man sagen. Korrekt. Da wird natürlich die Lobby einiges tun, dass in deren Gedanken idealerweise verboten wird. Aber ja, das wäre natürlich schon die beste Lösung eigentlich. Aber auch natürlich, also das kann man halt am Ende des Tages eigentlich keinem unbedarften Kunden auch einfach so empfehlen, weil da kann auch einfach ein Programmierfehler drin sein. Und das ist halt, das ist die Kohle weg. Und das ist auch die Sachen sind dann extrem schwer nachzuvollziehen. Wer steckt da eigentlich hinter? Ist das alles safe? Können die vielleicht mit meinen Kundengeldern oder mit meinen Geldern weglaufen? Ist nicht unkomplex. Ist nicht so einfach, wie es vielleicht von außen einfach aussehen.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Ich meine, so das Regulierungsgeschwindigkeit sieht man ja ganz gut an der Regulierung, die jetzt in Kraft tritt, war ja meist eine Reaktion auf Facebook Libra, was längst schon wieder eingestellt ist und jetzt im Grunde genommen in Kraft tritt. Das heißt, auch eine Reaktion auf diese Krise würde ja wahrscheinlich erst in 3-4 Jahren oder so wirklich durchkommen.
Ja, ganz witzig, Sam Bankman-Fried hat ja wahnsinnig viel Geld an die Democrats gespendet und auch extrem hohen Lobbydruck ausgeübt. Also gibt irgendwelche Berichte, dass wohl kein anderer Gründer so oft in Washington D.C. gesehen worden wäre wie Sam Bankman-Fried. Und ja, also wahrscheinlich wollte, oder so ein bisschen die Frage, ob er vielleicht tatsächlich auch gehofft hatte, eben seine Konkurrenz dadurch mehr oder minder auszuschalten, in der Hoffnung, dann vielleicht seine Schulden nicht mehr zurückzahlen zu müssen, wenn die nicht mehr legal sind und Co. Aber dass die Regulierung jetzt so durchgeht, das wäre vermutlich unwahrscheinlich. Also die werden da auf jeden Fall das nochmal...
Du meinst diese aktuelle, wo es quasi darum ging, dass Decentralized Finance stärker
reguliert werden? Genau. Also ich würde mal vermuten, speziell war auch Gary Gensler da sehr stark fürs SEC damit drin war, der ja sehr starke Connections zu Sam Bankman-Fried und ja, der CEO von Alameda, der Caroline Ellison.
Das ist ein ehemaliger MIT-Prof-Buddy von dem angeblich.
Ja, ist noch besser. Caroline Ellison, die CEO von Alameda. Ihr Vater war der frühere Chef von Gary Gensler. Also das ist schon richtig, richtig absurd.
Ja, wobei man bei den ganzen Verbindungen dann immer gucken muss. Auf Twitter wird es dann schnell auch als Beweis
gesehen. Das ist, ich wollte gerade sagen, ich meine, viele Leute studieren am MIT. Natürlich, da arbeiten werden viele der schlauesten Leute ausgebildet. Nur weil man da zusammen studiert hat oder zusammen gearbeitet hat, heißt das ja noch nichts. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon sehr, sehr stark kritisch, dass man da nicht sagt, hey, keine Ahnung, ich bin hier vielleicht ein bisschen befangen. Vielleicht sollte ich das hier nicht ganz alleine durchdrücken.
Ja. Genau, lass uns in den letzten 10 Minuten noch über ein weiteres Thema reden, was viel diskutiert wurde in den letzten Monaten, nämlich das Thema Buy Now, Pay Later, eine Bezahlart im Onlinehandel, Raten- und Rechnungskauf. Und ihr habt ja schon in diesem ganzen Hype eher kritisch auf das Thema geblickt. Klarna und Affirm sind da große, wichtige Player. Was ist da so eure Prognose, wie sich dieser Markt eigentlich weiterentwickelt?
Regulierung ist sicherlich, jetzt ja erstmal mehr oder minder die Luft raus, die Public Comparables, also die Bewertungen an den Börsenmärkten für dieses Produkt sind im absoluten Keller. Es gibt riesige Ausfälle, Kundenzahlungsausfälle. Auf TikTok gibt's crazy Hashtags, wo Leute mit ihren Schulden in Anführungszeichen prahlen, aber mehr oder minder sich auch nicht sicher sind, ob und wie sie es jemals zurückzahlen sollen. Auch da würde ich stark davon ausgehen, dass die Regulierung einschreiten wird, was dann, ich glaube, am Ende des Tages zumindest in der Form, wie es aktuell genutzt wird, wahrscheinlich das Ende meiner Meinung nach sein wird.
Was kann man da überhaupt regulieren? Also was für Stellschrauben siehst du da? Also
nein, der Zins.
Zum Beispiel Werbeeinschränkungen.
Werbeeinschränkungen mit Sicherheit. Also wie es beworben wird, dann Philipp rechnet ja immer sehr schön vor, wie sich der effektive Zinssatz tatsächlich zusammensetzt, nämlich nicht nur aus dem Zinssatz, sondern auch noch plus die Gebühren. Und wenn das dann in den effektiven Zinssatz umgerechnet wird, dann sind wir relativ schnell in Prozentsätzen, die ja halt, ich sag mal, so nicht mit nicht in der Form beworben werden sollten, wie sie aktuell beworben werden, sondern ja, ein Finanzprodukt halt ist.
Ich glaube, das Problem von Klarna ist halt so ein bisschen, dass sie ihre Zukunft immer an der Börse bei Firmen sehen können, die jetzt noch, glaube ich, 4 Milliarden gerade ist, obwohl jetzt die letzte Woche war ganz gut für Firmen. Vielleicht sind jetzt wieder 5 Milliarden wert, das kann ein bisschen mehr. Aber Firmen ist letztlich seit 4 Quartalen komplett flat bei GMV und Revenue. Die Take Rate also ist
Plattformvolumen
quasi. Genau, also der Plattformumsatz, also alles, was mit Firmen bezahlt wird, hat sich in den letzten 4 Quartalen nicht deutlich. Jetzt zum Weihnachtsquartal wird es natürlich nochmal zulegen um vielleicht 20% oder so, aber die letzten 4 Quartale waren quasi flat bei Innenumsatz und Plattformumsatz. Die Take Rate geht von vor 2, 3 Jahren war sie noch bei 12,7% oder so auf jetzt eher 8% runter. Dadurch, dass der Markt kompetitiver wird, kriegen sie weniger. Und ihre operative Marge ist bei -80% und rutscht weiter ins Rote. Und da fragt man sich, wo soll das hinführen? Also sie wachsen nicht mehr signifikant und die Marge wird immer roter. Und das Gleiche ist letztlich bei Klarna der Fall, die sogar langsamer wachsen. Also theoretisch noch im Public Market noch mit, ich glaube, 6,7 Milliarden ein bisschen besser bewertet sind, aber bei sehr vergleichbaren Umsetzen, aber deutlich schlechteren Wachstumszahlen schon, aber auch, ich glaube, minus 92% oder so operative Marge, die wahrscheinlich auch noch roter aussehen wird. Das heißt, die Kosten sind doppelt so hoch wie der Umsatz oder der Innenumsatz, um das einfacher zu sagen. Die müsste eigentlich auch nochmal roter sein, weil die Kosten, glaube zuletzt mit 80% gewachsen sind. Jetzt haben zwar ein paar Leute entlassen, aber das wird nicht reichen, weil der Innenumsatz gar nicht schnell genug wächst oder kaum noch wächst. Das heißt, ich glaube, sie werden über 100% negative operative Marge jetzt. Ich glaube, nächste Woche oder in 10 Tagen müssten wir die Q3-Zahlen bekommen. Also es wird auch noch roter werden und man fragt sich, wo das hinführt. Und ich glaube, das wahrscheinlichste Outcome ist, dass die beiden quasi so diese berühmte, im Englischen sagt man so, die erste Maus kriegt den Käse nicht, weil sie in die Mäusefalle läuft und danach kann jemand den Speck essen oder den Käse essen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man das einerseits jetzt stärker reguliert und dass die beiden dann noch stärker darunter leiden können, dass sie A, jetzt ihnen fehlt gerade der Rückenwind vom E-Commerce-Markt, das wird sich auch kurzfristig nicht ändern. Sie dürfen eigentlich weniger Kredite vergeben, weil die Bonität der Kunden sich verschlechtert durch Rezession, Energiepreise und so weiter. Das heißt, sie haben jetzt die Wahl, entweder ihre Kreditvergabe einzuschränken und besser auf Liquidität oder auf Bonität der Kunden zu achten. Dann backen sie aber noch weniger, da würden schrumpfen wahrscheinlich.
Das ist eine komplett andere Firma.
Das heißt, sie geben wahrscheinlich weiterhin Kredite raus. Die verschlechtern sich ja brutal in der Qualität. Die Credit Losses bei Klarna sind jetzt schon, ich glaube, so rund 45% von ihrem Net Income. Also nur, was sie an Kreditverlusten machen, frisst die Hälfte des Net Income schon auf. Das heißt, wenn die Default Rate oder Delinquency Rate, die Anzahl der Kunden, die nicht bezahlen können, sich verdoppeln würde, dann hätten sie schon gar keine Marge mehr und müssen dann noch ihre operativen Kosten zahlen. Das heißt, sie wären dann bei -150% operative. Und das heißt, ich gehe davon aus, dass die beiden eigentlich nicht überleben werden, aber dass dann die nächste Generation, die sagen nicht so Early Mover, also ein Apple, ein PayPal, ein Square und die mehr regulierteren Fintechs, dann wahrscheinlich das Geschäftsmodell in regulierterer, abgemilderter Form, aber hochprofitabel weiter betreiben können. Das heißt, ich glaube, Buy Now, Pay Later ist here to stay. Ich glaube, man wird die Zinssätze ein bisschen anpassen, man wird bessere Bonitätsprüfung machen mit mehr Daten.
Ist das dann auch so hochprofitabel?
Ja, ich glaube, man fragt sich ja eh, warum die Firmen, die überhaupt keine Daten über ihre Konsumenten haben, das am besten warum deren Algorithmus das am besten einschätzen kann. Also ein Apple und ein Google versteht viel besser, ob jemand seine Rechnung zahlen kann oder nicht. Gerade weil mobile Endgeräte und Payment immer mehr sozusagen zusammenwachsen. Ich glaube schon, dass die Klarna war ja ganz am Anfang mal profitabel, also es scheint zu gehen. Dann hätten sie jetzt nicht so krass auf Wachstum gesetzt.
Ich glaube auch, das reine Payment-Geschäft, also das Sofort/Payment, das ist ja immer noch, ist auch eigentlich, es war ja ein Top-Geschäft, also ja. Sofort.com, ein super Business und das Ähnliches hatten sie auch in Skandinavien. Ja. Nur diese Buy Now Pay Later-Geschichte hat's, da haben sie echt irgendwie ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt.
Ich meine, im deutschen Markt ist dieser Sofortanteil ja auch immer noch relativ hoch, aber sozusagen in den USA halt nicht.
Nee, es gab ja nicht die USA und Buy Now Pay Later, das war...
Genau. Und neulich wurden ja die Australien-Zahlen bekannt.
Ja, das war hart.
Ich kann die aus dem Kopf nicht zitieren. Wir haben es ja im Doppelgänger-Podcast auseinandergenommen, so ein bisschen, wen das interessiert. Aber es war auch desaströs irgendwie, dass die Credit Losses dreimal so groß waren wie der Innenumsatz. Und der Innenumsatz wiederum war ein Zehntel von dem, was sie für Marketing aus... Also sie haben mit 10-mal so viel Geld quasi, also sie haben um $1 Umsatz zu machen, 10 € ausgegeben. Und dann haben sie von diesem $1 3 verloren. So muss man das eigentlich umschreiben. Also fragt man sich, wie das überhaupt möglich ist, finanzmathematisch. Und es sieht jetzt sicherlich nicht in allen Märkten so, also in Australien haben sie wahrscheinlich viel mit Afterpay konkurriert, aber in den USA wird nicht so viel besser aussehen, und gesund sind sie wahrscheinlich so ein bisschen auf dem europäischen Festland.
Aber es ist dann trotzdem eine komplett andere Firma, also komplett andere Struktur von dem, was wie es aktuell aufgebaut ist. Ja. Also das, und das ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so leicht, das jetzt einfach wieder zurückzuschrauben.
Also ich weiß, wie es geht auf jeden Fall. Das habe ich vor einem Jahr mal gesagt hier. Also ich glaube, dass sie halt einfach irgendwie nur ein Drittel der Leute entlassen haben, die sie gehen lassen müssen. Inzwischen wäre es wahrscheinlich sogar noch drastischer, aber ich will mich jetzt nicht selbst radikalisieren. Aber ich glaube, 30% wäre fairer gewesen. Und ich glaube leider, dass sie da auch noch hinkommen werden. Also ich weiß nicht, welcher Investor das mit tragen will in Zukunft, ja, diese Verluste.
Ich meine, das wird jetzt im nächsten Jahr dann die spannende Frage, wer kriegt Anschlussrunden, zu welchen Konditionen.
Und also die ganze Marktlage ist halt gegen sie, die Zinsen steigen. Das heißt, sie können ja nicht noch mehr Zinsen weitergeben. Also das geht von ihrer Marge ab, wenn sie selber sich teurer refinanzieren müssen oder die Kundenkredite teurer refinanzieren müssen, weil sie können ja nicht noch mehr auf das Geld, also für mich unvorstellbar, wie man das noch teurer machen könnte, das Produkt. Das heißt, das geht von der Marge ab, die Ausfallraten steigen, die Finanzierungsbedingungen verschlechtern sich, es ist ein Crunch so von allen Seiten. Das wird, glaube ich, zunehmend schwerer. Und gleichzeitig fehlt so ein bisschen die Vision. Ich weiß nicht, du kommst ja sehr stark aus der Shopping- und Discount-Ecke auch, wie sehr man jetzt daran glaubt, dass das die nächste Shopping-Plattform wird. Ich glaube, UX ist teilweise, sieht man schon, was das werden könnte bei Klarna, aber dass sie so mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, dahin kommen, das zu erreichen, dass das wirklich, wirklich spannend sind.
Der Kunde verbindet es halt nicht damit, und sogar Shopify mit im Prinzip unendlich finanziellen Möglichkeiten kommt nicht mal annähernd dahin. Also ich glaube, diese Verbindung ist für den Kunden, es ist gesetzt, und die nochmal aufzulösen, aufzubrechen, für eine neue Kundengruppe zu erarbeiten, I don't see it. Also nicht ohne nochmal x Milliarden, also es wird schon wirklich, wirklich schwer.
Ich glaube, man sieht ja schon jetzt die ersten Tests, dass sie so stärkere Sparprodukte irgendwie anbieten. Es ist halt die Frage, ob das Image quasi so etabliert ist bei den Leuten, dass sie halt erst sparen und dann kaufen. Nicht andersrum.
Das ist halt sehr schwer, das auf der gleichen Klientel zu machen. Ja. Also du hast denen jahrelang erzählt, sie sollen ein bisschen über ihre Verhältnisse leben, und das wäre der einfachste Weg, einzukaufen im Internet. Und jetzt sagst du ihnen, spar mal 3 Monate und dann nehmen wir eine Affiliate-Provision vom...
Das sind komplett andere Kunden.
Genau. Und das ist auch ein viel weniger profitables Modell, leider auch. Also
absolut. Und aber es sind auch einfach komplett andere Kundengruppen. Also der ich meine, klar, jetzt in Rezessionszeiten werden alle den Gürtel enger schnallen wollen. Der typische Sparer, der kauft nicht auf Raten. Das ist nur, wenn er muss, aber das ist dann nicht der Sparer, sondern vielleicht eher, der sich es eigentlich eben nicht leisten könnte.
Was so die ganzen Rabatte und sowas angeht, merkt ihr eigentlich auf MyDeals schon, dass das jetzt irgendwie gerade stärker wird, auch vor dem Hintergrund, dass viele Online-Händler volle Lager haben, irgendwie die Sachen loswerden müssen?
Also es fängt auf jeden Fall an, dass man schon merkt, dass der eine oder andere Online-Shop die Lager bis oben hin voll hat, vielleicht wegen Corona und der schlechten Supply Chain auch noch mal ein bisschen mehr bestellt hat, als er eigentlich hätte bestellen sollen vielleicht. Plus teilweise auf jeden Fall zurücknehmender Kundennachfrage in einigen Kategorien sozusagen. Das schon.
Was sind da die Hauptkategorien, wo du merkst, dass es zurückgeht?
Also es ist bei uns immer ein bisschen so schwerer nachzuvollziehen, aber Home and Living ist natürlich definitiv ein Punkt, wo die Leute, die haben halt alles gekauft, als sie 2 Jahre zu Hause waren. Viele Käufe, die vielleicht in den nächsten Jahren geschehen wären, sind schon vorweggenommen. Küche renoviert, Couch gekauft, keine Ahnung, Balkon schön gemacht. Da fehlt die Nachfrage dann auf jeden Fall. Ich denke, da wird viel rabattiert werden. Auch Fashion natürlich, da ist es ja sehr leicht nachvollziehbar mit vielen börsennotierten Firmen und ihren Lagerbeständen. Das ist schon nicht ganz so einfach, muss man sagen.
Was ist da dein Rabatttipp? Also sollte man da jetzt für die in der Weihnachtszeit warten, weil da viel kommen wird, oder?
Ja, das ist so ein bisschen, da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Entweder wird Black Friday richtig, richtig cool, weil wirklich die Lager bis oben hin voll sind und sie nun mal einfach, die Sachen werden ja nicht besser, leider, sondern die Preise werden wahrscheinlich dann auch da fallen, oder Mode hat ja, ist auch vergänglich sozusagen, viele von diesen Produkten. Also ich gehe schon stark davon aus, dass es fürs Sparen gut wird, aber dann aus meiner Perspektive ist so ein bisschen die Frage, ob die Kundenzurückhaltung trotzdem da sein wird, trotz sehr guter Angebote.
Ich würde denken, aus Konsumentensicht ist wahrscheinlich das Schlauste im Q1, also wie eigentlich jedes Jahr, im Q1 nach Weihnachten zu kaufen, weil wer dann nicht abverkauft hat über Weihnachten, muss sehr stark rabattieren. Das war zumindest in der Vergangenheit. Also ich kenne das ein bisschen von Idealo noch immer so. Aus Retailer-Sicht würde ich versuchen, alle Aktionen einfach stark vorzuziehen, weil ich so ein bisschen befürchte, dass gegen Ende des Jahres
kein Geld mehr haben.
Das, genau, also dass die Budgets der Konsumenten einfach ausgegeben sein werden. Und das heißt, je früher man eigentlich Marktanteil oder Wallet Share sich erkaufen kann, eventuell auch auf Kosten niedrigerer Rohmargen oder höheren Marketingausgaben, würde ich das wahrscheinlich vorziehen, weil die Conversion Rates wären im Vergleich zum Vorjahr, also natürlich nehmen die erstmal zu Richtung Weihnachten, das ist eine Saisonalität, aber im Vergleich zu Vorjahr oder der normalen Entwicklung werden die Conversion Rates gerade gegen Ende des Jahres, glaube ich, immer niedriger werden, weil es einfach eine gewisse Anzahl von Kunden gibt, die es dann nicht mehr kaufen können. Die Frage ist, ob die sich dann vielleicht doch mit Buy Now Pay Later zum Beispiel leisten. Das ist übrigens noch sagen, die gefährliche Zeitbombe an dem Buy Now Pay Later Modell, dass diese ganzen Kreditausfälle, also einerseits kann man sagen, diese Kredite sind ja relativ kurzfristig, ich glaube im Durchschnitt so 3-4 Monate bei Firmen zumindest, und deswegen geht man jetzt keine langfristigen Verpflichtungen ein, dass jetzt unheimlich viel des Volumens sich schnell sozusagen also sauer werden kann oder vergammeln kann. Andererseits aber so, dass durch diese Verlängerungsfees, die ja sehr einträglich sind, ne, also wenn ich irgendwie für 80 Euro was kaufe, kann ich es dann für 6,99 oder 12 Euro eventuell nochmal verlängern. Und damit schiebe ich aber, und wenn ich eh nicht zahlen kann, dann mache ich das natürlich, weil ich denke, es ist jetzt auch egal, ob da noch 12 Euro raufkommen.
Und man hat vielleicht noch die kleine Hoffnung, dass man es dann im nächsten Monat...
dass ein Wunder passiert oder dass meine Kryptos noch losfliegen bis dahin.
Das FTX noch was...
noch auszahlt.
Damit verlängert sich aber die Kreditdauer und sagen, diese Ausfälle werden damit noch später sichtbar. Das heißt auch, bei den Ausfällen sehen wir den Höhepunkt wahrscheinlich auch erst in den Q1-Zahlen, also im Mai nächsten Jahres, sollte wahrscheinlich das schlechteste Quartal für Firmen sein und vielleicht auch kleiner, glaube ich.
Jetzt werden wir mal so in die Zukunft geblickt, als kleine kurze Prediction. Was erwartet ihr so für das nächste Jahr für die Fintech-Szene, was Krypto angeht, was Fintech angeht? Gibt es da die große Insolvenzwelle? Wird sich das alles wieder berappeln? Wird es wieder neue Unicorns geben? Was wird mit der Kryptowelt konkret passieren?
Also ich glaube, FTX war das Event, was die Krypto-Szene gebraucht hat. Also es war trotz Three Arrows Capital noch viel zu viel Wahnsinn im Markt. Und jetzt muss erstmal sich beruhigen alle. Ich glaube, das ist auf jeden Fall gut. Allerdings wird das die Nachwehen werden vielleicht noch zu weiteren stärkeren Preisverfällen führen. Und dann wird es hoffentlich erstmal eine lange Seitwärtsbewegung geben und dann langsames Steigen und nicht wieder komplett verrückte Hype-Cycles, up, down, up, down, up, down. Und für die Fintech-Welt, das Schwierige sind sicherlich die Public Markets und eben die Multiple Comparables. Solange die so schlecht sind, wird es halt wahnsinnig schwer werden in weiteren Funding-Runden. Und dann wird vielleicht, also das wird zumindest immer wieder mal so gesagt, dass halt dann wirklich nur die stärksten Companies dann die Anschlussrunde bekommen. Und bei denen, die vielleicht nur B oder im schlimmsten Fall auch C sind, die in letzter Zeit dann trotzdem doch irgendwie alle immer wieder Funding bekommen haben, da wird es dann vielleicht eben nicht so leicht sein. Und wer die nächsten 18 Monate dann kein Funding bekommt, da wird es dann wahrscheinlich schwer werden, wenn man nicht genug Runrate hat.
Ja. Philipp, was denkst du?
Ich bin für Fintech auch eher skeptisch. Ich glaube, hab letztes Mal hier im Podcast erzählt, dass ich die börsennotierte Fintech-Holding, die Chrysalis heißt, sozusagen shorte, um mich so ein bisschen dagegen abzusichern. Die sind investiert in Klarna, in WeFox, in Starling Bank, in Wise.
Bitte? Ich habe nur...
Also, ich glaube, das ist ein guter Hedge gegen das nächste Jahr im Fintech-Markt. Ich glaube, dass viele Player überleben werden im Fintech-Markt, aber dass die Bewertungen runterkommen müssen. Das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass ich glaube, der Profit-Pool sozusagen, den es gibt, von dem Banken leben, dass der erstmal stark dezimiert wird, dadurch, dass Dienstleistungen viel günstiger angeboten werden von Revolut, von Wise, von anderen Banken oder Neobanken. Und gefühlt ist der Fintech-Sektor mit seinem gesamten Addressable Market schon bewertet. Und jetzt müssen wir erstmal neue Wege finden, um Geld wieder zu generieren. Und die Hoffnung vieler war, ich glaube, N26er zusätzlich auf Crypto-Trading oder wann die das gesetzt. Ob das jetzt so eine strategisch die richtige Entscheidung war? Also Internationalisierung war nicht schlau, Crypto-Trading war jetzt, also ich meine...
Das war lange geplant und hat einfach sehr lange gedauert.
Ja, genau. Aber ja, jetzt muss man sich überlegen, was bleibt jetzt um... Also es gibt halt nur drei Sachen, die wirklich profitabel sind. Das ist Crypto-Trading, Asset-Tradings und dann am besten mit Options und Margin, damit du, weil da halt das Geld liegt. Das hat man jetzt in Robinhood-Ergebnissen sehr gut gesehen, dass die nur, ich glaube, 11% oder 8,5% sogar nur des Umsatzes mit eigentlich Aktienhandel machen und ETFs, sondern der ganze Rest ist Margin-Trading, Krypto und... Also das ist, wo im Fintech-Bereich das Geld gerade liegt.
Aber glaubst du daran? Ich meine, das ist auch super spannend. Also wenn jetzt Trading nicht mehr im Hype-Cycle ist und jeder denkt, dass er eigentlich Börsentrader hätte werden sollen und nicht, weiß ich nicht, was auch immer an seinem Dayjob macht.
Ich würde es auf keinen Fall machen. Ich glaube, das Schlauste ist wirklich langfristige Vorsorgeprodukte zu bauen. Also ich finde die Trade Republic-Strategie gar nicht so schlau, gar nicht so doof.
Ich glaube, die Frage war, ob das dann ja so weitergeht.
Eben, aber wenn du jetzt am ETF-Sparplan verdienst du halt wenig bis gar nichts. Vor allem, wenn du keine Aufschläge nimmst und...
Ja, du kriegst ein bisschen Kickbacks. Du hast ein sehr predictable Assets Under Management. Also du hast regelmäßige Inflows. Auch das hat man selbst bei Robinhood gesehen, dass Leute da immer wieder nachlegen, wahrscheinlich über Sparpläne. Das ist natürlich kurzfristig nicht überprofitabel vom Umsatz. Aber du kannst halt auf der Story, glaube ich, trotzdem langfristig Geld raisen, weil du eigentlich sehr gut siehst, wie zukünftige Umsätze und Asset-Management schon aussehen werden.
Genau, ganz zum Schluss noch die letzte Frage. Was haltet ihr von den Super-App-Plänen von Elon Musk, was Twitter angeht? Da gab es ja so ein Video, wo er gesagt hat, so eigentlich will er nur WeChat kopieren jetzt.
Das wäre lustig, wenn so ein Stadt Mark Zuckerberg, der das ja quasi mal verschlammt hat oder mit WhatsApp nicht umgesetzt hat, wenn er das jetzt baut. Ich glaube, sie haben auch eine Banklizenz beantragt, habe ich gelesen, für Twitter. Er wird von ZZ, dem Binance-Gründer, immer so ein bisschen gepusht. Er würde gerne auch Micropayment bauen mit Twitter oder mit Elon. Die haben ja 500 Millionen sagen mit reingelegt in Twitter Binance.
Bauen wohl die KYC-Lösung für Twitter.
Okay, das wäre natürlich spannend. So, das scheint bisher noch nicht so gut laufen, aber es zu laufen ist auch noch sehr, sehr, sehr früh. Natürlich auch. Ich würde Elon Musk das zutrauen. Das Problem ist, glaube ich, dass Twitter schon so groß ist, dass es schwer ist, das so erratisch zu machen, wie er gerade macht. Also einerseits kommen viele neue Nutzer auf die Plattform. Da ist aber die Frage, dann sind das jetzt Nutzer, die der Qualität der Plattform auch zuträglich sind? Und gleichzeitig verlieren sie auch sehr gute. Scheint nicht viel Respekt und Empathie übrig zu haben für die Leute, die da wirklich guten Content generieren auf Twitter. Ich glaube, er könnte das super machen, wenn er es from scratch oder aus einer kleinen Plattform bauen würde. Dann wäre das bestimmt was ich ihm zutrauen würde. Ich glaube, dass bei so einem Großtanker, der außerdem ständig Öl verliert, also der negative Cashflow wird nächstes Jahr wahrscheinlich irgendwie -2, -3 Milliarden sein. Das heißt, er muss immer wieder Geld nachlegen. So schnell kann er es gar nicht refinanzieren. Und das so in aller Öffentlichkeit zu machen, ist, glaube ich, einfach nicht zu leisten. Also ich würde ihm das sogar wünschen, glaube ich. Aber
zumindest geht das Gesprächsthema auf Twitter dann nicht aus.
Ja, und das ist natürlich auch furchtbar unangenehm, sagen, dir jetzt so öffentlich beim Scheitern zusehen zu lassen. Also ich mag falsch liegen, vielleicht scheitert auch nicht, aber das wird halt alles sehr public und unschön. Und ich glaube, die größte Gefahr ist für ihn, dass er halt komplett seine Midas-Charm-Marke dadurch zerstört. Also dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. SpaceX ist ein großartiges Projekt. Tesla hat er Übermenschliches geschaffen, sicherlich. Boring Company okay, weil es zumindest kein Reinfall.
Neuralink.
Bitte?
Neuralink.
Genau, Neuralink sieht zumindest promising aus. Und jetzt könnte ausgerechnet Twitter, was so eine Schnapsidee war offenbar, ihn zu Fall bringen. Und ich glaube, wie Fabian ganz am Anfang gesagt hat, so man investiert letztlich in die Leute bei Facebook und bei Tesla. Und wenn du jetzt siehst, dass er an sowas auch scheitern kann oder es ihm nicht gelingt, dann ist das dann für sein Credo als Investor, als Entrepreneur wahrscheinlich nicht förderlich.
Wobei, also ich glaube schon, dass er wahrscheinlich Twitter gedreht kriegt und auch viele von den Problemen lösen wird. Ich glaube aber eher nicht daran, dass er jetzt ein WeChat daraus bauen wird, weil der Use Case einfach so anders ist. Und du hast dir diese Userbase für diesen Use Case aufgebaut. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man Twitter jetzt in einen Messenger umwandelt, ohne wirklich alles aufs Spiel zu setzen. Und ich habe so das Gefühl, so klar, reichster Mann der Welt, aber anscheinend hängt er ja doch an seinen 44 Milliarden Dollar.
Aber bei Mark Zuckerberg findest du genau das gut? Also, dass er eine Long-Shot-Bet oder eine Moonshot-Bet macht?
Nee.
Bei Elon sagst du ja, er geht nicht weit genug, oder?
Genau. Also, er müsste natürlich alles riskieren. Also, er müsste das machen. Ja. Wenn er WeChat bauen, kopieren will, müsste er alles riskieren. Aber dafür habe ich das Gefühl so, da hat er zu viel, also anscheinend hängt er irgendwie an diesen 44 Milliarden, weil sonst hätte er ja nicht versucht, so hart da rauszukommen. Weil
10, 13 oder so gehören ihm nur davon, glaube ich.
Ja, das ist noch eigentlich noch ein bisschen komischer, ehrlich gesagt. Weil klar, also einfach das darauf zu setzen, das könnte man machen. Aber genau, der Use Case, der Grund, warum Leute auf Twitter sind, ist ein komplett anderer. Und das wäre einfach nur, also man würde wahrscheinlich 70%, 80%, 90% der Nutzer vermutlich verlieren, wenn man das einfach komplett umdreht.
Ja, vielleicht. Ich glaube, sagen die Bull-Case-Story wäre vielleicht, dass man schafft, so Micropayments für Content, so ein Spotify für Content oder so zu schaffen, dass man Paywalls sehr, sehr schnell einfach umgehen kann, sich so an Micropayments gewöhnt und dann so immer ein Stück höher in den Kategorien geht, also vielleicht
bezahlt. Diesen Trinkgeldern war ja, glaube ich, auch schon dieser Ansatz bislang. Ne?
Genau, und wenn man das wirklich so komplett reibungslos, und er kommt, also sein Ursprung ist ja in der Payment-Branche mit X.com, was dann von, und die Holding, die Twitter gekauft hat, heißt X.com 2 oder so, Investment Holding. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass er schafft, eine gute Payment-Lösung zu bauen, dass man die dann am Anfang eben für einzelne Artikel oder Videos einsetzt oder um seine Creator zu stärken. Irgendwann als nächstes vielleicht für Merch oder einfache Sachen. Und dass man dann so eine Mischung zwischen Media Empire und Payment-Lösung dafür baut. Das wäre wahrscheinlich das erfolgreichste, was ich mir im Moment vorstellen könnte. Aber who knows? Und das Risiko ist extrem hoch, da irgendwo auf dem Weg dahin unheimlich viele Nutzer zu verlieren. Da bin ich total bei Fabi.
Alles klar, wir werden es im Blick behalten. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Das war's schon für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bei Feedback meldet euch gerne unter der Mailadresse kaspar.schlenk@financefwd.com oder schreibt mir in den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen in den Podcast-Playern. Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.